Ja, und himmlischer Vater, so bitten wir dich, dass du jetzt regierst durch deinen Sohn Jesus, wenn wir dein Wort hören. Lass es lebendig und mächtig werden, damit es uns verändert. Nach deinem guten Willen. In Jesu Namen. Amen. Die Lesung findet sich auf der Innenseite eures Handzettels. Sie stammt aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Die Lesung ist aus der revidierten Luther-Übersetzung. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb, er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Dies ist das Wort des Herrn. Amen.
Sicherlich wissen wir alle, was ein Sandwich ist. Und fragt euch bestimmt, was ein Sandwich mit unserem Predigttext zu tun hat. Vielleicht erinnern sich einige von euch an Andrew Page. Ist noch gar nicht so lange her. Vor 2 Monaten war er auch hier im deutschen Gottesdienst, hat zu uns gepredigt. Und Andrew verwendete das Sandwich als ein Bild, um den Aufbau seines Predigttextes zu illustrieren. Was hat also unser Text nun mit einem Sandwich zu tun? Ein Sandwich besteht aus einem Belag, der von 2 Brötchenhälften umschlossen ist. Ich denke, das ist klar. Brötchen, Belag, Brötchen. Ja. Diese Teile machen zusammen das Sandwich aus. Und wenn wir den Text von heute betrachten, ist er genau wie ein Sandwich aufgebaut. Wir lesen zunächst von der äußeren Situation mit der Betonung auf Lazarus. In Versen 1 und 2, das wäre die obere Brötchenhälfte. Und dann kommt die eigentliche Begebenheit, die Salbung von Jesus durch Maria und der Dialog zwischen Judas und Jesus. Das ist unser Belag. Und schließlich kehrt der Text zurück ab Vers 9 wieder zum äußeren Geschehen um Lazarus. Das wäre unsere untere Brötchenhälfte. Doch was bedeutet das für unser Verständnis dieses Bibeltextes, könnte man jetzt einwenden. Alle Teile, die Brötchenhälften und der Belag, gehören zusammen und machen zusammen ein Sandwich aus. Sonst wäre es eben kein Sandwich. Und so ist es auch mit unserem Bibeltext. Die Rahmenhandlung und das eigentliche Geschehen haben etwas miteinander zu tun. Johannes beschreibt diese äußeren Umstände nicht ohne Grund. Er möchte, dass wir die Hintergründe kennen, damit wir die Salbung in Bethanien besser verstehen und in das größere Gesamtbild einordnen können. Und ich möchte wie folgt vorgehen, und zwar, dass wir uns zunächst einmal diese beiden Brötchenhälften anschauen und dann den Belag in der Mitte unter die Lupe nehmen. Ich weiß nicht, wie ihr euch die Situation vorstellt, im Haus der Martha und der Maria zu sein und mit Lazarus und Jesus gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Stellt euch vor, wie es ist. Ihr habt euren Bruder aufgrund einer kurzen und schweren Krankheit verloren. Ihr wart auf seiner Beerdigung und habt gesehen, wie der tote Leichnam bestattet wurde. Doch dann durftet ihr erleben, wie euer Bruder wieder lebendig wurde. Und die Person, die ihn wieder zum Leben erweckt hat, sitzt neben euch. Maria und Martha waren immer noch voller Freude. Ja, wie glücklich müssen sie gewesen sein, Jesus bei sich zu haben. Johannes erwähnt im Kapitel 11, Vers 5, also vor unserem Bibeltext, dass auch Jesus die drei Geschwister sehr lieb hatte. Es war ein gemeinsames Essen unter guten Freunden gewissermaßen und die nun wieder vereint waren. Und das alles war nur möglich durch das Wunder von Jesus. Und dieses Wunder war so bedeutsam, dass Johannes es in unserem Text zweimal ausdrücklich erwähnt, wenn er auf Lazarus zu sprechen kommt. Lazarus, derjenige, den er, Jesus, aus den Toten auferweckt hatte. Und dieses Wunder an Lazarus hatte auch eine solche Strahlkraft, dass viele Juden, die davon gehört hatten, aber nicht dabei gewesen waren, kamen, um das Unfassbare zu sehen. Und Vers 11 lesen wir, dass sie nicht nur als Schaulustige kamen. Sie kamen nicht nur, um das Wunder zu bestaunen. Nein, sie kamen zu Lazarus. Aber wen sie letztlich fanden, war Jesus. An den fingen sie nun an zu glauben. Und so hatte sich wirklich genau das bestätigt, was Jesus zu seinen Jüngern vor dem Wunder gesagt hatte. Das war Johannes 11, Vers 4. Da hatte Jesus gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Wir können uns also vorstellen, wie wunderbar diese Situation mit diesem wunderbaren, herrlichen Jesus gewesen sein muss. Aber gleichzeitig ist es auch eine sehr gefährliche Situation. Denn Jesus befindet sich an einem gefährlichen Ort. In der Predigt von vor zwei Wochen hatten wir erfahren, dass die Jünger Angst hatten, mit Jesus zu Lazarus zu gehen. Sie befürchteten, dass sie dort in Bethanien, einem kleinen Ort in der Provinz Judäa, umkommen würden. Und diese Befürchtung war nicht ganz unberechtigt. Schon zweimal hatten Juden aus Judäa versucht, Jesus zu steinigen. Zweimal. Doch zwei erfolglose Mordversuche waren anscheinend nicht genug. Schon bald darauf hatten sich die obersten Priester und Pharisäer versammelt und nun offiziell den Plan gefasst, Jesus zu töten. Davon hatten wir letzte Woche erfahren. Johannes berichtet uns, dass Jesus von da an die Öffentlichkeit gemieden hatte. Das war umso mehr verständlich, weil die Obersten des Volkes auch einen Befehl ausgegeben hatten, dass jeder, der den Aufenthaltsort von Jesus wusste, es ihn melden sollte. Es war ein Befehl. Die obersten jüdischen Führer lassen sich von ihrem Mordplan nicht abbringen. Im Gegenteil, wenn wir unseren Text von heute sehen, wenn wir da reinschauen, dann sehen wir, dass ihre Entschlossenheit, Jesus aus dem Weg zu räumen, noch größer ist. Denn sie sind jetzt bereit, über mehr als nur eine Leiche zu gehen. Ihr Hass ist so groß, dass sie sogar Lazarus töten wollen. Aber nicht, weil sie etwas gegen Lazarus haben. Wir werden Vers 11 lesen, weil seinetwegen viele Juden hingingen und an Jesus glaubten. Lazarus befördert die Sache Jesus. Deshalb muss er weg. So setzen die Obersten alle Hebel in Bewegung, damit die Realität Jesus, so wie es Klaus letzte Woche genannt hat, die Realität Jesus aus der Welt verschwindet. Deshalb muss Lazarus verschwinden. Also fassen wir an dieser Stelle zusammen. Jesus hat durch das Wunder von Lazarus seine Größe, seine Macht und seine Herrlichkeit zur Schau gestellt. Martha und Maria sind immer noch voller Freude und Dank, Lazarus wieder bei sich zu haben. Lazarus ist auch der Anlass, dass viele Juden zum Glauben an Jesus kommen. Aber dieser wunderbare, herrliche Jesus wird von den obersten Juden bedroht. Sie haben einen Beschluss gefasst. Und sie haben die feste Absicht, Jesus zu töten. Das ist also die äußere Situation, also unsere beiden Brötchenhälften, die sozusagen diesen Rahmen für die eigentliche Begebenheit bilden, zu der ich jetzt kommen will. Schauen wir uns also den Belag unseres Sandwiches genauer an. Das ist der Abschnitt von Vers 3 bis Vers 8 und ich lese uns den Verlauf der Ereignisse noch einmal, zunächst bis Vers 5. Da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Kommen wir zunächst zu Maria und versuchen wir nachzuvollziehen, was es mit dem Öl und mit dieser Salbung auf sich hat. Wohlriechende Salbe und Öle waren unter den Israeliten sehr geschätzt. Der Grund war, dass man sie für verschiedene Alltagszwecke verwenden konnte. Von Johannes erfahren wir hier, dass der Geruch des Öls so stark war, dass das ganze Haus davon erfüllt war. Salböle dienten naheliegenderweise als Parfüm. Von Ruth und Esther, zum Beispiel aus dem Alten Testament, da wird berichtet, dass sie Salböle für die Parfümierung und auch für die Reinigung ihrer Haut benutzten. Salböle wurden aber auch für die medizinische Wundbehandlung eingesetzt. Denken wir an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. In Lukas 10, 34, da heißt es über ihn: Er ging zu ihm hin und jetzt ergoss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Diesem Zusammenhang steht auch die Gebetsheilung aus dem Jakobusbrief. Jakobus 5, Vers 14, da gibt er folgende Anweisung: Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Aber irgendwie passt nichts davon so richtig in diese Situation, oder? Jesus ist nicht krank, er ist nicht verwundet. Jesus braucht auch keine Heilung. Und es leuchtet auch nicht ein, dass Maria hier auf die Hautpflege von Jesus ankommt. Nicht so wirklich. Zwei Punkte sind hier beachtenswert an dieser ganzen Geschichte. Zum einen das Nadensalböl, das Maria benutzt, das war ein sehr, sehr kostbares Öl. Und sie verwendet davon eine ziemlich große Menge. Eigentlich viel zu viel. Der zweite Punkt, es ist ziemlich außergewöhnlich, dass Maria ausgerechnet die Füße von Jesus salbt. Und sie auch noch mit ihren eigenen Haaren trocknet. Marias Motiv scheint zu sein, dass sie Jesus einfach ehren möchte. Und dass sie ihm ihre Liebe und ihre Hingabe gegenüber zum Ausdruck bringen möchte. Das Öl und der Salbungsakt bringen also symbolisch zum Ausdruck, wie sehr Maria Jesus liebt und verehrt. Und an dieser Stelle regiert Judas mit einem Einwand. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es doch den Armen gegeben? Judas hält Marias Handeln für falsch. Und er bringt eine Alternative ins Spiel, an der seine Kritik an Maria zum Vorschein kommt. Judas sieht in diesem Öl in erster Linie einen sehr hohen materiellen Wert. 300 Denare. So viel ist das Öl wert, Es entsprach zur damaligen Zeit ungefähr einen Jahreslohn eines gewöhnlichen Arbeiters. Ein Jahreslohn. Sehr viel Geld also. Und ihr kennt das, diesen Spruch, wer viel hat, hat bekanntlich auch viel Verantwortung, wie er mit seinem Besitz umgeht. Überlege also vorher gut, bevor du entscheidest, was du mit deinem Geld oder deinem Besitz anstellst. Schauen wir uns einmal den Vorschlag, den Judas hier macht, genauer an. Dahinter stehen, könnte man sagen, zwei feste Prinzipien für einen verantwortlichen Umgang mit Geld und Besitz. Prinzip Nummer eins, im Grunde genommen sagt Judas, Geld und Besitz sollten für praktische Zwecke eingesetzt werden. Wer etwas kauft, sollte diese Sache auch benutzen. Und zwar möglichst sinnvoll. Also ihren Zwecken entsprechend. Prinzip Nummer zwei. Im Grunde genommen sagt Judas, Geld und Besitz bringen immer auch eine moralische Verantwortung mit sich. Und zwar gegenüber denen, die nicht viel haben. Mit Geld lässt sich viel Gutes tun und bewirken. Und das ist nicht nur eine Option, ja, was man tun könnte oder auch lassen kann, sondern das ist eine moralische Pflicht. Ja, man möchte an dieser Stelle eigentlich hinzufügen, dass die Bibel da ja auch sehr deutlich spricht. Zum Beispiel 5. Mose 15, Vers 12, da heißt es, denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum gebiete ich dir, tue deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. Also Judas Antwort ist biblisch fundiert, könnte man sagen. Maria hält ein sehr teures Öl in den Händen. Sie erscheint sehr überschwänglich. Wie lange hat sie wohl überlegt, bis sie entschied zu handeln? Das macht den Eindruck, ne? Erfüllt diese Salbung irgendeinen praktischen Zweck? Nützt sie Jesus? War Maria sich bewusst, was man mit einem Jahresgehalt alles an Gutem bewirken kann? Oder war ihr das in dem Moment vielleicht sogar egal? Maria tut etwas, das Judas in Frage stellt. Maria und Judas, beide werden hier von Johannes gewissermaßen gegenübergestellt. Und so können wir uns fragen, auf welcher Seite stehen wir? Auf der Seite von Maria oder auf der Seite von Judas? Vielleicht sagen einige von euch, das ist doch klar. Wenn wir weiterlesen in Vers 6, dann sehen wir ja den wahren Judas. Da gibt uns Johannes diese Information über Judas. Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Können wir auch weiter sagen, vor allem wissen wir ja von Johannes auch, wie Jesus über diese Angelegenheit gedacht hat. Verse 7 und 8, da sprach Jesus, lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Also Jesus hat sich ganz klar auf die Seite von Maria gestellt und das, was Judas hier einbringt, abgelehnt. Also, was Jesus denkt und sagt, das ist entscheidend. Also, wo Jesus steht, da stehen auch wir. Da stellen auch wir uns hin. Klar. Aber stehen wir dort wirklich? Ist es nicht so, dass wir trotzdem Judas stillschweigend Recht geben wollen? Sind wir nicht davon überzeugt, dass seine Argumente eigentlich stimmen? Dass er Recht hat? Stellen wir Marias Handeln vielleicht instinktiv nicht doch in Frage? Ja, ihr Motiv, Jesus zu ehren, das finden wir lobenswert, nicht wahr? Aber doch nicht das, wie sie es tut. Ja, gäbe es da nicht andere Wege, das zu zeigen, was Maria auf dem Herz hat? Ich denke, es hilft uns, diese Salbung, wie sie uns Johannes hier berichtet, im gesamten Kontext zu sehen. Bringen wir also Brötchen und Belag einmal zusammen, um wirklich zu verstehen, was hier passiert. Die Frage für Maria ist vielmehr, was verdient eigentlich einer, der einen von mir geliebten Menschen von den Toten auferweckt hat, den er wieder lebendig gemacht hat? Was verdient einer, der von sich selbst sagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist? Einer, der jedem das ewige Leben schenkt, der zu ihm kommt. Und einer, der darin völlig glaubwürdig ist, weil seine Taten beweisen, dass seine Worte wahr sind. Jesus hat mit der Auferweckung des Lazarus bewiesen, dass seine Worte wahr sind. Maria kann nicht anders, als vor dieser Person niederzuknien. Sie kann nicht anders. Sie kann nicht anders, als so deutlich wie möglich zu zeigen, dass es nichts Besseres und nichts Wertvolleres gibt als Jesus und sich ihm hinzugeben. Warum? Marias Herz ist einfach voll von Dank, von Freude und von Lob. Maria, sie, die vielleicht am meisten mit dem Tod von Lazarus zu kämpfen hatte, sie ist nun umso dankbarer für Jesus. Maria hat die Herrlichkeit von Jesus gesehen. Und so ist es ihr tiefster Wunsch, ihn zu ehren. Und Judas? Seine Reaktion offenbart eine tiefe Gefühlslosigkeit. Gegen Jesus liegt ein Mordplan vor. Sein Leben ist bedroht. Alles dreht sich um den Tod von Jesus. In dieser Situation stellt er Überlegungen an, die kühl und berechnend sind. Es ist wie, als ob Judas diesen Moment der Hingabe Marias gegenüber Jesus kaputt macht. Maria ehrt Jesus, indem sie ihn mit Öl salbt. Johannes stellt uns Maria ganz bewusst als Vorbild hin, indem er Maria gegenüber Judas stellt. Ganz bewusst stellt uns Johannes Maria als ein Vorbild hin. Und so sollten auch wir uns persönlich fragen, wie kann ich Jesus ehren? Ich denke, es lohnt sich, Maria und Judas einmal miteinander zu vergleichen und daraus zu lernen, was es wirklich heißt, sich Jesus hinzugeben. Wenn wir uns an Maria ein Beispiel nehmen wollen, dann sollten wir uns über ihr Verhalten nicht täuschen. Was Maria hier macht, ist oberpeinlich. Ja. Ausgerechnet sie, die ruhige und zurückhaltende, handelt hier völlig überschwänglich. Ja, völlig aus der Rolle. Fast wie selbstvergessen. Es kümmert sie nicht, was andere in diesem Moment über sie denken könnten. Ich denke, von Maria können wir lernen, dass wahre Hingabe an Jesus heißt, in bestimmten Momenten das Ungewöhnliche zu tun. Es ist relativ einfach, zum Gottesdienst zu kommen. So wichtig das ist. Aber wenn wir wie Judas nur zweckrational, strategisch denken, stehen wir in der Gefahr, dass wir eine Hingabe ohne Leidenschaft entwickeln. Eine wahre, leidenschaftliche Hingabe ist etwas Dynamisches. Ja, und wir sehen an Maria, dass diese Dynamik immer wieder dafür sorgt, dass wir aus unseren regelmäßigen Gewohnheiten auch ausbrechen und das Ungewöhnliche tun. Zweitens, denke ich, lehrt uns das Verhalten von Maria, dass wahre Hingabe verschwenderisch ist. Vielleicht stehen wir manchmal in der Gefahr, dass wir zu oft eine Rechnung aufstellen. Dass wir vielleicht erst einmal überschlagen und prüfen, ob sich unser Einsatz auch lohnt. An Judas sehen wir zudem, dass es auch ein tiefer liegendes Problem in seinem Herzen gibt. Und das ist die Habgier. Wir stellen Habgier oft fest, wenn sie unsere zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie belasten. Ja. Aber hier an Judas sehen wir, dass Habgier vor allem daran hindert, eine leidenschaftliche, hingebungsvolle Beziehung zu Jesus zu haben. Maria führt uns vor Augen, dass Jesus zu dienen auch bedeutet, großzügig und verschwenderisch zu sein. Vielleicht sind wir in diesem Moment geneigt zu denken, naja, unter diesen Umständen war es für Maria leichter, sich Jesus so hinzugeben, was sie erlebt hat. Vielleicht hätte ich dann auch so reagiert. Schauen wir nochmal in Vers 7 auf die Antwort von Jesus. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Jesus bezieht diese Salbung auf sein Begräbnis, also auf seinen Tod. Im Alten Testament wurden Menschen auch für eine Einsetzung in ein bestimmtes Amt gesalbt, zum Beispiel Könige und Priester, um sie auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Was Maria hier getan hat, ist in den Augen von Jesus für sein Begräbnis bestimmt. Was Jesus hier sagen will, ist, dass Maria das Salböl genau dafür, für das Begräbnis aufgehoben hat, anstatt es irgendwie anders zu verwenden. Gut eine Woche vor dem eigentlichen Begräbnis hat Maria Jesus im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Die Salbung in Bethanien war damit, könnte man sagen, ein prophetischer Hinweis auf den baldigen Tod von Jesus. Und vielleicht fragen wir uns dann auch an dieser Stelle, ja, wusste Maria um die eigentliche Bedeutung dessen, was sie tat? War ja das im Klaren? Es gibt keinen klaren Hinweis, dass Maria oder vielleicht auch irgendwer anders damit rechnete, dass es Gottes Plan war, dass Jesus sterben sollte. Maria war Zeuge der Auferweckung des Lazarus. Und darin sah sie die Herrlichkeit von Jesus. Und deshalb gab sie sich Jesus hin und salbte ihn. Das war die Position von Maria, aus der sie heraus Jesus Ehre gibt. Doch erst später, hat Jesus eine noch viel größere Herrlichkeit gezeigt. Später, als er, der Unschuldige, für die Schuldigen am Kreuz starb. Und dann wurde er nach 3 Tagen vom Vater wieder auferweckt. Und damit wurde der Tod ein für allemal besiegt. Jesus lebt und er regiert für alle Ewigkeit. Diese noch größere Herrlichkeit von Jesus hat Maria nicht gesehen zu diesem Zeitpunkt. Und dennoch bringt sie Jesus eine solche Ehre, dass Maria ein Vorbild für uns ist. Wir hingegen, wir kennen die ganze Herrlichkeit von Jesus. Haben wir nicht vielleicht ein noch viel größeren Grund, Jesus zu ehren und uns ihm hinzugeben. Eine kleine Ermutigung noch zum Schluss. Indem Maria sich Jesus hingibt und ihn ehrt, ist sie zugleich zu einem Zeuge für Jesus geworden. Und zwar ohne, dass sie es beabsichtigt hat. Denn die Salbung von Jesus bezeugt den Tod von Jesus. So lasst auch uns es nicht vergessen, wo immer wir Gott dienen und uns ihm hingeben, werden wir mit Sicherheit Zeichen und Licht für Jesus sein. Wir werden ihn bezeugen. Und Gott wird ein solches Zeugnis auch immer wieder dazu gebrauchen, dass Menschen auf Jesus aufmerksam werden und zu ihm finden. Ich möchte beten. Ja, lieber Vater im Himmel, du verdienst alle Ehre und jegliches Lob. Wir danken dir, dass du deine Herrlichkeit durch deinen Sohn offenbar gemacht hast. Wir danken dir, dass du Jesus in diese Welt gesandt hast, um Sünder zu retten und sie auch so umzugestalten, dass sie zu Anbetern von dir und deiner Herrlichkeit werden. Danke, Vater, dass du uns an Maria die Tiefe und auch die Dimension von wahrer Hingabe zeigst. Vater, wir bitten dich, dass du uns auch diese Freude schenkst, von der Maria erfüllt war, sodass auch wir eine Hingabe entwickeln, die nicht nach den Kosten fragt, sondern leidenschaftlich und großzügig ist. Das beten wir im Namen von Jesus. Amen.